Hallo Freunde, Olaf Klabuse wünscht sich ein bisschen Wald zu sehen. Wisst ihr, wo ihr Wald ist? Ja. Ich schau mal weiter, alles klar. Warte mal. Olaf Klabuse will ein bisschen Wald sehen. Wisst ihr, wo es hier Wald gibt? Merhaba. Kollege Olaf Klabuse wünscht sich ein bisschen Wald zu sehen. Weißt du, wo es hier Wald gibt?
Stone working.
Olaf, die haben hier keinen Wald. Die haben hier 8,70 Meter hohe Disteln und da hinten noch ein paar Olivenhaine. Die Wälder, die es hier gibt, sind ganz oben auf den Bergen. Da komme ich mit dem Auto nicht hin. Vielleicht finden wir im Laufe der Sendung noch einen. Wir fangen erst mal an, okay? Da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mark Mobil. Diesmal aus dem Hafen der Stadt Gelibolu. Die liegt aus eurer Sicht ganz oben im Nordwesten der Türkei in der Nähe der Stadt Istanbul. Eigentlich sollte diese Sendung aus Troja kommen, aber dort gibt's nur tote Steine und ein paar Blümchen. Ich bin extra bis hier hintergefahren, habe 35 Lira Eintritt bezahlt. Und jetzt filme ich hier Blümchen und alte Steine. Hier ist nichts los. Troja ist langweilig. Das mag schon sein, dass das einer der ältesten, geschichtsträchtigsten Orte der Welt ist. Aber Freunde, ich habe so kleine Distelbällchen an den Füßen. Es piekt. Und hier ist niemand. Und am Ende ist wegen dieser Distelbällchen sogar noch Blut geflossen. Mist. Und kein Sepso dabei. Ich habe mich also in den Hafen der Stadt Gelibolu zurückgezogen. Hier ist es am Meer, hier ist es ein bisschen windig und hier macht es vom Bild ein kleines bisschen mehr her. Gehen soll es aber trotzdem um die Stadt Troja. Ich will sie euch kurz vorstellen. Die liegt am Eingang der Dardanellen und die Dardanellen bilden zusammen mit dem Marmara-Meer und dem Bosporus den Übergang vom Mittelmeer hoch ins Schwarze Meer. Meistens kommt der Wind hier aus Richtung Schwarzes Meer und bläst hinunter in Richtung Mittelmeer. Damals, in der Übergangszeit von der Bronzezeit zur Eisenzeit, konnte man noch nicht gegen den Wind segeln. Damals war das Kreuzen noch nicht erfunden. Die Segler wissen, wovon ich spreche. Und deswegen mussten die Schiffe, die aus dem Mittelmeer kamen, in Troja vor Anker gehen und auf günstigen Wind warten. Das hat einerseits Hafensteuern in die Stadt gebracht und andererseits haben natürlich die Seeleute auch Geld in die Stadt getragen und es dort ausgegeben. So ist die Stadt Troja zu gewaltigem Reichtum gekommen. Und man glaubt es nicht, auch in Troja haben wir Deutschen unsere Spuren hinterlassen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, so 1870 ungefähr, hat sich der deutsche Forscher Heinrich Schliemann aus Deutschland hierher in die Türkei auf den Weg gemacht und mit archäologischen Ausgrabungen begonnen. Das war genau hier an dieser Stelle, das was ihr hinter mir seht, das ist der Schliemann-Graben, der heißt auch bis heute noch so. Er hat dabei mehrere Schichten von Trojan von oben nach unten durchstochen und ist dabei tatsächlich auf einen Schatz gestoßen, auf einen großen Goldschatz mit mehreren tausend Ringen, anderen Schmuckstücken auch. Und dieser Goldschatz ist dann später in Berlin in Deutschland ausgestellt worden bis zum Zweiten Weltkrieg. Am Ende des Zweiten Weltkrieges haben diesen Schatz die Russen erbeutet und heute wird er in Moskau und St. Petersburg ausgestellt. Zur Türkei hat Troja damals übrigens noch nicht gehört, sondern zum Achämidenreich. Was sind jetzt Achämiden? Sind das die Achronen, von denen der Schrang letztens gesprochen hat? Nee, die sind eine Erfindung, die Achämiden nicht, die gab es wirklich. Das Achämidenreich war das erste Perserreich und das hatte gigantische Ausdehnungen. Stellt euch mal eine Linie vor, von Mazedonien bis runter nach Libyen und dann komplett den östlichen Teil des Mittelmeeres, die Türkei dazu, obere Grenze war Kaukasus, dann der Nahe Osten noch dazu, der Iran natürlich und was liegt östlich vom Iran? Afghanistan, Pakistan, na, bis zur Grenze von Indien und China ran. So ein Riesending war das Achämidenreich. Und einer dieser Könige von damals war Xerxes. Das ist der Kollege hier, der hatte damals, ich sprach ja davon, Übergang von Bronzezeit zur Eisenzeit, eine Frisur aus Stahl. Und vom König Xerxes ist übrigens ein sehr interessantes Zitat überliefert, das bis in die heutige Zeit Gültigkeit hat. Es lautet, wer handelt, trägt gewöhnlich den Gewinn. Wer schweigt und zaudert, der nicht. Der hat sein Reich eigentlich ganz gut regiert, allerdings hat er den Westen vernachlässigt. Das war also die türkische Westgrenze und Griechenland. Und eines Tages ist ihm das klar geworden und er wollte mit seinen Truppen Richtung Westen zu Felde ziehen und auch ganz Griechenland noch mit dazu erobern. Er ist mit einem riesigen Heer losgezogen und jetzt kommt was, was ihr garantiert auch kennt, nämlich der Film 300. Der spielt nicht im Jahr 300, sondern spielen tut das im Jahr 500 vor unserer Zeitrechnung. Allerdings haben sich die Spartaner in Griechenland damals mit 300 Mann zu verteidigen gewusst. Zu diesem Film gibt es übrigens auch eine sehr lustige Spaßübersetzung im nordthüringischen Dialekt.
Ah, das sind doch alles Wahnsinnig. Ja, guck dir dich mal an, Junge.
Pass auf, den erzähl mal, du wärst zum Schienenersatzverkehr. Und dann nehmen wir die Brüder mit und überfallen endlich mal einen Altstoffhandel.
Aber da brauchen wir Maschinengewehre. Und Stinger-Raketen. Sonst wird das nicht.
Das weltweit bekannteste Zitat aus diesem Film ist allerdings auf Englisch.
This is Sparta!
Und this is Troja. Ich stehe vor einer Nachbildung des trojanischen Pferdes aus der damaligen Zeit. Die Griechen haben die Stadt Troja belagert und haben sie Ewigkeiten nicht einnehmen können wegen ihrer Wehrhaftigkeit und wegen ihrer starken Mauern. Deswegen haben sie zu einer List gegriffen. Die griechische Armee hat vorgetäuscht, sich zurückzuziehen. Und in der Zwischenzeit haben sie ein trojanisches Pferd gebaut. Dann haben sich 40 Soldaten in diesem Pferd versteckt. Und sie haben dieses Pferd vor den Toren der Stadt stehen lassen. Es gab damals zahlreiche Warner, die gesagt haben, holt das Ding nicht in die Stadt, das könnte der Untergang von Troja sein. Und so ist es dann auch gekommen. Die Leute haben nicht auf die Warner gehört und haben dieses Pferd in die Stadt reingeholt. Und während es Nacht wurde, sind die 40 Soldaten aus dem Pferd rausgekrochen, haben von innen die Stadttore geöffnet und so konnten die zurückkehrenden Griechen die Stadt Troja einnehmen. Und das hier ist in diesem trojanischen Pferd. Sehr groß können die Soldaten, die sich darin befunden haben, damals nicht gewesen sein. Ich mit meinen 2 Metern habe mir da drin schon zum x-ten Mal den Kopf gerammelt.
Auch aus dieser Zeit stammt übrigens ein Brief, den man vor einigen Jahrzehnten hier in der Region ausgegraben hat. Und der sieht so aus.
Ein großer quaderförmiger Marmorklotz. Und darauf sind Buchstaben eingemeißelt. Den hat damals der Perserkönig Dareios I. an seinen Statthalter Gadatas geschrieben. Und was steht drin in diesem Brief? Er schreibt, es war dir nicht gestattet, Früchte im Bereich des Euphrats anzupflanzen. Du hast es trotzdem gemacht. Dafür gebührt dir großes Lob. Allerdings gebührt dir auch Tadel, weil du deinen Bauern Steuern auferlegt hast. Was man halt so geschrieben hat zu der Zeit. Stell dir mal vor, du wärst Postbote gewesen zu der Zeit. Mehr als 3 Stück von den Briefen hättest du überhaupt nicht fortgekriegt. Hier, Olaf, wegen deinem Wald noch einmal. Das hier lässt du als Wald nicht durchgehen, oder? Troja gehört übrigens zum UNESCO-Weltkulturerbe
Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mal mit einer hochinteressanten Karte beschäftigt, die ich euch mal zeigen will. Bei uns wird doch momentan seit 3 Jahrzehnten etwa der Nationalstolz kleingeredet. Du darfst nicht stolz sein, ein Deutscher zu sein. Schon wer das sagt, gilt schon als Nazi. Pass auf jetzt, pass auf. Ich zeige euch jetzt eine Karte, die der Beweis ist, dass ihr sogar stolz sein dürft, Deutsche zu sein. Das ist die Karte aller UNESCO-Welterbestätten in der Welt. Und da liegt auf Platz 2, gleich hinter Italien, Deutschland. Könnt ihr das sehen? Die schwarzen Dinger, das sind so richtig echte Kulturdenkmäler. Und die grünen Punkte, die sind so Naturdenkmäler, für die keiner was kann. Ein großer Wasserfall oder hübsche Berge oder sowas. Aber die wirklichen Kulturdenkmäler, da ist das Zentrum in Italien und in Deutschland. Weltweit. Das haben wir geschaffen. Da kommt kein Chinese mit, kein Brasilianer, Amerikaner sowieso nicht, die mit ihren lächerlichen Treibdenkmälern da. Das ist das Weltkulturerbe. Das sind wir Deutschen. Es ist also an der Zeit, einen gesunden Nationalstolz zu hegen, denn das haben andere nicht geschaffen. Selbst die Spanier, die ganz gut sind in solchen Dingen, hängen da hinter uns hinterher. Die Norweger, die Südafrikaner, keiner kommt da an uns ran. Und wisst ihr, warum Nationalstolz so eine prima Sache ist? Gerade für junge Leute. Weil, wenn die heranwachsen, haben die noch nicht so einen geschichtlichen Überblick über die ganze Historie, in welchem Zusammenhang steht Deutschland politisch und in der Welt und so. Genau dafür ist Nationalstolz etwas sehr Gutes. Denn wenn man den aufbaut, dann schweißt das ein Volk zusammen und treibt auch die Jungen dazu, sich für dieses Land und für dieses Areal stark zu machen. Deswegen ist Nationalstolz etwas sehr Gutes. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo wir den ganzen historischen Krempel mal hinter uns lassen und uns wieder in die Gegenwart begeben. Ich zeige euch zunächst erstmal die Geschichte der Verschlüsselung. Damit die Menschen miteinander agieren können, müssen sie sich gegenseitig irgendwie abstimmen. Denn alleine schafft ein Mensch nicht so viel wie zusammen mit anderen. Um sich gegenseitig verständlich zu machen, gibt es die Kommunikation. Früher hat die Kommunikation auf direktem Wege stattgefunden, also die Menschen haben miteinander geredet, um Informationen zu übertragen. So eine Information konnte zum Beispiel sein, ich liebe dich. Hinweis für die Computerfans, dieser Weg der Informationsübertragung war damals noch komplett unverschlüsselt und hatte eine Pingzeit von 0 Millisekunden. Naja, und der andere konnte dann ebenso schnell auf die Information reagieren, indem er zum Beispiel gesagt hat, nee, du bist mir zu fett oder so. Oder wenn jemand in der Nähe war, der die Information nicht verstehen sollte, dann konnte man Codeworte einbinden oder eine Geheimsprache benutzen. Das war die erste Form der Verschlüsselung. Für Distanzen von mehr als 300 Metern ist die direkte Kommunikation eher nicht geeignet, weil man sich da über kurz oder lang die Stimme heiser brüllt. Deswegen haben die Menschen vor langer Zeit die Post erfunden. Ganz am Anfang hat man seine Informationen noch unverschlüsselt in Stein gemeißelt. Weil aber die Steinquader so schlecht in den Schlitz von einem Briefkasten gepasst haben, ist man irgendwann dazu übergegangen, die zu übermittelnde Information auf Postkarten zu schreiben. Da waren vorne Fotos von dem Ort drauf, wo die Karte herkam, Halle an der Saale zum Beispiel, und hinten konnte man seine Information draufschreiben. Ich liebe dich. Damit die Post diese Karte auch befördert, musste man noch eine Marke draufkleben, die witzigerweise auch schon bei den Postkarten Briefmarke hieß. Dann brachte man seine Karte zum Briefkasten und die Information »Ich liebe dich« kam dann nach ein paar Tagen beim Empfänger an. Nun gab es aber auch Informationen, die keiner mitlesen sollte. Darum ist irgendwann einer auf die Idee gekommen, seine Informationen vor dem Verschicken in Papier einzuwickeln. Damit war der Briefumschlag erfunden und mit ihm eine weitere, sehr simple und leicht zu knackende Form der Verschlüsselung. Auf den Brief musste wieder eine Marke drauf und ab damit in den Briefkasten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Kommunikationstechnik weiter und die Briefkästen begannen so auszusehen wie der hier am Lehrter Bahnhof in Berlin.
Die Menschen hatten nun keine Lust mehr, ihre Informationen in einen versifften Briefkasten zu werfen und tagelang zu beten, ob sie die Post auch zustellt. Deswegen haben sie zuerst zu Telefonen und später zu Computern gegriffen, um miteinander zu kommunizieren. Mittlerweile ist beides sogar vereint. Ein Smartphone ist ein Computer, mit dem man auch telefonieren und in Echtzeit seine Informationen austauschen kann. In Amerika sind unterdessen ein paar abgrundtief böse Menschen aus dem militärisch-industriellen Komplex auf die Idee gekommen, wenn wir alle diese Informationen einsammeln, dann könnten wir versuchen, über kurz oder lang die gesamte Menschheit zu versklaven. Dann wären wir die Herren der Information und damit die Herrscher der Welt. Gesagt, getan. Zum Einsammeln all dieser Informationen wurden gewaltige Datenkraken wie Facebook, WhatsApp, Skype oder Google entwickelt. Die haben zwar viel von Verschlüsselung gesprochen, aber hintenrum weltweit Daten gesammelt. Schließlich sind die Menschen dahinter gekommen, was für eine Gefahr von solchen Datenkraken ausgeht und haben ihre Kommunikation auf verschlüsselte Dienste verlagert. Einer von ihnen ist Telegram. Telegram bietet seinen Benutzern eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Da wird jedes Wort und jede Datei vom Gerät des Senders bis zum Gerät des Empfängers digital verschlüsselt übertragen. So kann die ausgetauschten Informationen keiner mitlesen. Auch Mark Mobil ist bei Telegram zu finden. Die Internetadresse lautet t.me/markmobil. Allerdings ist auch bei Telegram größte Vorsicht geboten. Zahlreiche Indizien deuten darauf hin, dass auch auf diesem verschlüsselten Weg der Kommunikation die vorhin erwähnten abgrundtief bösen Menschen aus Amerika ihre Finger im Spiel haben. So stellt der Telegram-Messenger zum Beispiel kostenlos und werbefrei Speicherplatz für eine Unmenge von Daten zur Verfügung. Die ganzen Dateien, die ihr euch gegenseitig schickt, müssen ja irgendwo gespeichert werden und das kostet eine Menge Geld. Als die russischen Behörden letztes Jahr den Telegram-Entschlüsselungscode haben wollten, um Anschlägen auf ihre Fußball-WM vorzubeugen, wurde das verweigert. Und im Nahen Osten kursieren zum Beispiel Karikaturen, die den Messenger als Kriegstreiber darstellen, weil über ihn die westliche Kommunikation mit Terroristen ablaufen soll. Zudem habt ihr, und jetzt schließt sich der Kreis in die Stadt Troja, wahrscheinlich alle schon mal vom sogenannten Bundestrojaner gehört. Das ist ein Schadprogramm, das heimlich auf Computern und Smartphones installiert wird, um hinter der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vom Telegram mitzuhören und die abgefangenen Informationen zurück ins Netz zu schicken. Die, die da mithören und eure Informationen sammeln, können staatliche Stellen wie die Polizei sein oder die abgrundtief bösen Menschen vom militärisch-industriellen Komplex aus Amerika. Oder auch talentierte Hacker, also Privatleute mit guten Computerkenntnissen. Auch beim hochgradig verschlüsselten Telegram-Messenger ist also nichts sicher. Welchen immensen Schaden solche Trojaner anrichten können, hat der Computerexperte Jürgen Schmidt von heise.de sehr eindrucksvoll in einem Interview geschildert.
Also so herkömmliches Phishing, wie wir es eigentlich bisher kannten, ist relativ einfach zu erkennen. Das ist irgendwie schlechtes Deutsch, irgendwie radegebrecht und ohne persönliche Ansprache. Man kennt den Absender nicht oder der ist irgendwie dubios und so weiter. Das rät sich relativ einfach. Da sind wir alle schon einigermaßen trainiert drauf, das auszusortieren. Aber insbesondere die staatlichen Hacker, die also bei Rüstungskonzernen einbrechen oder bei fremden Regierungen oder so, die haben das weiterentwickelt zu dem sogenannten Spear-Phishing. Das kann man sich eben vorstellen wie beim Fischen mit einem Speer, wo man es ganz gezielt auf einen Einzelnen abgesehen hat. Da wird eben Information gesammelt über einen längeren Zeitraum, über denjenigen, den man danach angreifen will. Und der bekommt dann zum Zeitpunkt X eine perfekt gemachte Mail, die aussieht, als kommt sie von seinem Chef zu einem Projekt, an dem er gerade arbeitet und hat da irgendeine Frage, die eben in einem Dateianhang geklärt wird. Das ist also komplett auf den angepasst und auf die Art und Weise kommen die in fast alle Netze rein, weil wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann probieren sie es nochmal und nochmal oder vielleicht bei jemand anderem, aber früher oder später kommen die mit Spearfishing fast überall rein. Das heißt also, dieses Spearfishing ist dann nicht mehr so primitiv wie normales Phishing, sondern das ist hohe Kunst. Und was Emotet jetzt geschafft hat, ist, die haben dieses Spear-Phishing sozusagen auf Massenbasis gebracht.
Mit Trojanern lassen sich also mittlerweile ganze Existenzen zerstören und sogar heimlich Kriege führen. Thomas C. Reed, seinerzeit im Pentagon Chef der Air Force, beschreibt in seinem Buch Am Abgrund, wie Präsident Ronald Reagan in den 80er Jahren die Lieferung von spezieller Software in die Sowjetunion befohlen hat. Diese Steuerungssoftware für Industrieanlagen wurde mit einem Trojaner infiziert und an der transsibirischen Gaspipeline eingesetzt. Am Anfang funktionierte die Software tadellos, aber im Juni 1982 wurde dann der eingebaute Trojaner aktiv und ließ die ganze Pipeline in die Luft fliegen. Es kam damals zur größten nicht-nuklearen Explosion, die die Welt je gesehen hat. 575 Menschen sind in Russland wegen dem Trojaner der abgrundtief bösen Menschen aus Amerika gestorben.
Tipps will ich euch auch geben im Umgang mit Trojanern und Computerviren. Es gibt eigentlich kaum was, was man dagegen machen kann. Ihr habt es ja gesehen, die Wege, die Trojaner und Viren auf unsere Computer und anderen Geräte nehmen, sind sehr, sehr vielfältig. Ganz wesentlich ist die Online-Spionage heutzutage. Macht's doch ganz einfach. Kauft euch einen zweiten Computer oder einen zweiten Laptop. Mit dem geht ihr niemals online und dort habt ihr eure Daten drauf. Die kosten euch nicht mehr viel, aber 200-300 Euro hast du einen guten Laptop gebraucht. Und mit dem anderen geht ihr online und zwischen diesen beiden Computern transportiert ihr eure Daten nur per USB-Stick hin und her. Da ist zumindest der Online-Spionage ein Riegel vorgeschoben. Und ein ganz spezieller Tipp, den ich euch noch geben kann. Lasst die Finger von den Smartphones. Habe ich meins dabei? Warte mal, ich gucke mal schnell in meine Tasche. Ja, habe ich. Ich habe auch kein Smartphone. Ich funke immer noch mit so einem alten Ding hier durch die Kante. Aus dem einfachen Grund, dort werden grundsätzlich alle eure Daten geklaut. Und kommen dann in eine Cloud. Deswegen heißt es auch so. Ist wirklich wahr. Das heißt nicht unbedingt, dass jemand die gegen euch verwenden muss, aber dass die NSA sämtlichen Telefon- und Kommunikationsverkehr weltweit überwacht, ist klar. Und alles, was auf eurem Smartphone speichert, wandert durch eine Lücke irgendwo als Kopie auf einen Server. Also lasst die Finger von den Smartphones. Außerdem sind die übelste Zeitverschwender. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich hier fremden Menschen begegne und die dann anfangen, das Smartphone als Übersetzer rauszukramen. Dann sage ich immer, lass das Smartphone weg, gucke mir in die Augen und die Kommunikation geht wunderbar. Die fangen dann also Online-Übersetzer, hier sprich mal rein. Brecht euch nicht da rein. Smartphones sind Mist und verplempern eure Zeit. Lasst die Finger davon und entdigitalisiert euch, soweit ihr denn könnt. Das ist die einzige Chance, die ihr habt. Früher sind die Leute auch ohne sowas klargekommen und waren nicht unglücklicher. Eure Zuschauerfragen werden beantwortet diesmal an Bord der Queen Mary 2, wo ich in der Karibik gerade dabei bin, massig Spendengelder zu verjubeln. Nee, das ist die Fähre von in der Nähe von Istanbul. Ich fahre gerade über die Dardanellen. Stellvertretend an alle gehen liebe Grüße an Pete in Australien, an Zoho Boho in der Schweiz und an MS Headlost in Zwickau. Schöne Grüße nach Sachsen. Ahmed aus Istanbul hat gefragt... Ich bin schockiert über das, was ich da sehe, über die Schüsse an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Die griechischen Soldaten schießen auf Flüchtlinge. Wie könnt ihr euch die rösten in Antalya, während 50 Kilometer weiter auf Flüchtlinge geschossen wird? Ahmed, ich muss dir ganz ehrlich sagen, die schießen nicht für uns. Weißt du, wofür die schießen? Die schießen genau für diesen Kapitalismus, den ihr euch auch wünscht. Ihr wollt gerne, viele Türken wollen gerne ein Teil von Europa sein. Und jeder Türke, der von der Türkei Richtung Deutschland gegangen ist und sagt, geil, kann ich Döner für 4 Euro verkaufen? 10 Jahre bin ich reich, dann kaufe ich mein Haus in der Türkei. Für jeden einzelnen dieser Leute wird dort geschossen. Das Reh hat geschrieben. Reh ist, glaube ich, aus Österreich und meint, ab 14.09. bin ich auch auf Samos. Viel Spaß auf Samos, liebes Reh. Dort gibt es ein Flüchtlingscamp für 650 Personen. Und das ist momentan belegt mit 4.500 Personen. Was denken Sie, was auf Samos los ist? Viel Spaß dort. Manuel schreibt, wie viel haben denn die Girls gekostet, die wir in der Geburtstagsfolge gesehen haben? Ich muss ja manchmal Motivnebenkosten bezahlen. Die beiden kolumbianischen Mädchen, Naomi und Jennifer, haben übrigens nichts gekostet. Ich habe ihnen erklärt, was für Reportagen ich mache, dass ich für Frieden und Völkerverständigung unterwegs bin. Und da haben sie gesagt, okay, das ist unser Teil der Friedensarbeit. Wir assistieren dir bei dieser Moderation kostenlos. Soll ich euch übrigens noch was sagen? Der Wahlkampf, die hatten doch hier gerade Kommunalwahlkampf. Wisst ihr, was das Hauptthema war hier in der Türkei? Muslimische Einwanderer. Ist wirklich wahr. Das Hauptthema hier war muslimische Einwanderer. Die wollen keine muslimischen Einwanderer mehr in der Türkei. Hammer, oder? Birgit Neumann fragt, besuchst du auch Albanien? Prinzipiell ja, Birgit, aber ich weiß noch nicht wann. Birgit Meisch, nee, Volker Meisch und viele andere waren erstaunt, dass ich gesagt habe, es schauen sich viele Zuschauer die Sendung nur zur Hälfte an, wenn sie eine Stunde lang ist. Das hat aber nichts mit Ablehnung oder mangelndem Interesse zu tun, sondern es liegt einfach an unserer heutigen Zeit. Eine Stunde Sendung passt einfach nicht mehr in die schnelllebige Zeit, auf die wir beschleunigt worden sind. Deswegen mache ich die Sendung jetzt ein kleines bisschen kürzer. Da klingelt mal der Postbote, da geht mal der Akku vom Handy alle und so weiter und so weiter. Bricht die Internetverbindung ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Deswegen mache ich die Sendung kürzer und in kleinen Häppchen ist sie vielleicht einfacher zu konsumieren für euch. Patrick F. schicke ich einen schönen Dank von hier. Lieber Patrick, du hast mir deine Wohnung in Antalya angeboten. Vielen Dank, kann ich leider nicht annehmen. Ich bin jetzt schon an der türkisch-griechischen Grenze, aber vielen Dank. Es nützt mir übrigens nichts, mal eine Übernachtung angeboten zu bekommen, das mal so für euch als genereller Hinweis. Wenn, dann befinde ich mich etwa 3 Wochen immer an einem Standort, meistens sogar länger und das sprengt bei vielen schon die Kapazitäten. Es nützt mir nichts, mal mit ein paar Leuten abends ein nettes Bier zu trinken, wenn die Sendung nicht fertig wird. Solche Einladungen habe ich sehr viele gekriegt. Und Dennis von W. hat sich nochmal gemeldet aus dem Burgenlandkreis und meint, du hast mich nach den alten Sex-Omas gefragt, die ich früher vermarkten musste. Lass uns lieber nicht mehr drüber sprechen, sonst kommen die alten Bilder wieder hoch. Hallo Dennis, schöne Grüße von dir. Das waren eure Zuschauerfragen von Bord der Queen Mary 2.
Schadauer alias Sir Rebell und die Stimme des Zorns live aus Rammstein bei Stopp Rammstein 2019. Friedenscamp, lieber Marc, Marc Mobil, wir grüßen dich in die Ferne. Grüße, Peace da draußen, bleibt friedlich. Marc Mobil, Roots.
Am Ende zeige ich euch jetzt noch ein kleines Stückchen digitale Manipulation, die zwar nicht mit euren Endgeräten mittelbar zu tun hat, sondern mit einem Online-Dienst, nämlich mit Wikipedia. Dass die manipuliert, habt ihr schon mal gehört, oder? Ich habe hier ein sehr, sehr schönes Beispiel gefunden in dieser Woche und das kommt aus Irkutsk. Ich habe euch ja gezeigt, dass die Russen momentan sehr stark wachsen, dass es in allen Städten neue Schwimmhallen, neue Parks, neue Kulturhäuser und so weiter gibt. Habe aber nur den Westen des Landes besucht. Und dann gab es immer wieder Zweifler, ob das denn im ganzen Land auch so ist. ich habe eine Stadt entdeckt, die liegt genau in der Mitte, wirklich genau in der Mitte von Russland. Das ist Irkutsk am Baikalsee, liegt so ein bisschen nördlich von der Mongolei. Und wenn man sich den Wikipedia-Eintrag von Irkutsk anschaut, dann ist der irgendwie so 0815. Ja, es gibt drei Kirchen dort und schon wenn der Bahnhof fotografiert ist, der dort auch zu sehen ist bei Wikipedia, ja, ist, ja, geht so, ha? Das ist da, das Foto, was bei Wikipedia von dem Bahnhof zu sehen ist. Aber jetzt schaut euch mal den Originalbahnhof in Irkutsk an. Der unterscheidet sich von dem Wikipedia-Foto grundlegend. Es ist unglaublich, oder? Was mir auch noch aufgefallen ist, im englischen Wikipedia geistert ein absolut graues, verwaschenes, industrielles Luftbild durch Wikipedia von Irkutsk. Und so sieht Irkutsk auf einem realen Foto aus der Luft fotografiert aus. Was ich aber besonders krass finde, ist das Wachstum, was die Stadt Irkutsk wie alle anderen Städte in Russland im Augenblick hinlegt. Dort gibt es das sogenannte 130. Quartier. Das ist ein Wohnbezirk mit recht verfallenen Bauten gewesen und der ist in den letzten Jahren saniert worden. Und schaut mal, was die Russen aus diesem 130. Quartier gemacht haben. Es ist eine Stadt, die blüht und keine, die im Westen liegt, sondern mitten im Herzen von Russland am Baikalsee. Das unterscheidet sich vom Wikipedia-Eintrag doch schon sehr deutlich, oder?
Irgendwie auch Manipulation, aber in einer ganz anderen Richtung ist dieses Video, das vor wenigen Tagen im russischen Internet aufgetaucht ist. Ein Wechselbad der Gefühle.
Твое?
Да, мое.
Что в пакете?
Не знаю.
Что это?
Не знаю.
Что это?
Не знаю.
Открой,
und zum Schluss habe ich tatsächlich noch einen gefunden. Einen richtigen Wald für Olaf Klabuse. Lässt du den durchgehen, Olaf? Das ist ein Nadelwald, fast wie bei uns daheim im Erzgebirge. Das Klima hier ist der Wahnsinn, lässt hier Kienäpfel reifen, die so groß sind wie Melonen oder Kirschen so groß wie Kinderköpfe, die allerdings nicht hier im Nadelwald wachsen. Lasst euch die Hitze nicht so aufs Gemüt schlagen, so schlimm wird das nicht. Denkt immer dran, hier unten ist die Hitze noch viel, viel stärker. Das war Marc Mobil für dieses Mal. Bis dann. Tschüss.